Es geht ums Thema. Und ich werde euch immer jetzt so einen Satz geben und ihr könnt einfach reinrufen, was ihr denkt, dass das Thema sein könnte. Ja? Also einfach nicht scheuen. Ich fange mal an. Erster Satz. Kleine Kinder können es auch, ohne dass man es ihnen beigebracht hat. Ja, schon gut, aber nicht das Thema. Es gibt sie in ganz klein und auch in riesengroß. Zorn? Nee. Sorgen? Nein. Sünde? Nein. Auch noch nicht. Ängste war hier. Okay, wir probieren gerade dieses. Die, Glauben, was? Glauben? Nein, auch nicht. Es kommt sehr häufig in der Bibel vor. Das ist vielleicht nicht so ein Tipp, der jetzt gerade noch viel hilft. Ich mache mal direkt den nächsten. Unter Umständen kann man dieses Ding, diese Sache, auch mit sich selbst haben. Freude? Nee. Auch nicht? Vertrauen? Auch nicht? Liebe? Nein. Die Familie ist ein Ort, wo sie häufiger vorkommen. Ah, jetzt kommen wir hier hin. Jetzt, ihr wart ein bisschen gleichzeitig. Aber ich meine noch nicht Streit, noch ein Level höher. Was ist das Allgemeine? Uneinigkeit? Noch eins? Krieg? Das ist schon eine ganz extreme Art von? Nee, das ist das Gegenteil. Was? Probleme? Nee. Kämpfe? Fast. Was war da? Nochmal? Auseinandersetzung. Ja, das Konflikte, genau. Das ist es. Wer war jetzt hier? Magda, du hast als erstes. Ich möchte heute mit euch über das Thema Konflikte nachdenken. Wie komme ich da drauf? Wir hatten im Männerkreis vor ein paar Wochen einen Konflikt. Und im Nachgang musste ich so über diese Zeit einfach nachdenken und dachte so, Mensch, ich fand's gut, was wir da gemacht haben. Also ich möchte da jetzt nicht drin rumrühren und ich erzähle da auch nichts drüber. Aber es hat mich nochmal so ein bisschen herausgefordert. Wie habe ich mich selbst da drin verhalten? Wie habe ich andere erlebt in diesem Konflikt? Und merkte so, Mensch, das ist ein Thema, wo sehr, sehr wenig drüber gesprochen wird. Was aber überall uns betrifft. Das ist in der Gemeinde, es ist in der Familie. Ja, also kleine Kinder schaffen es schon ganz schnell, ihre Geschwister auf 180 zu bringen. Ne? Aber auch global gesehen, wie viel läuft heutzutage in Konflikten, in Auseinandersetzungen nur noch über Polemik und der Lauteste, der gewinnt. Und ich dachte, was ist das eigentlich? Wie funktioniert sowas? Und ich bin jetzt auch nicht der Konfliktexperte, würde ich sagen. Deswegen werdet ihr von mir wahrscheinlich eher Negativbeispiele hören, also wo es nicht so geklappt hat. Aber ich dachte, ich möchte in die Bibel gucken mit euch zusammen und rausfinden, was sind Konflikte, wie gingen die Menschen damals zur damaligen Zeit damit um und was können wir für uns heute davon lernen. Und als ich anfing, ich sagte, ich gucke einfach mal 1. Mose durch. Ich gucke mal 1. Mose durch und schaue, was für Konflikte das gibt. Und dann fing ich an, 1. Mose 3, 1. Mose 4, 1. Mose 6 bis 8, 1. Mose 9, 1. Mose 11, 12, 13 und es hörte gar nicht mehr auf. Also ganz allein, man hätte eher die Kapitel durchgucken sollen, wo gibt's keine Konflikte. Ja, und dann dachte ich, mache ich das gleiche mal mit Apostelgeschichte im Neuen Testament. Und das habe ich euch jetzt nicht mehr da drauf gepackt, aber auch wieder äußere Konflikte auf die Gemeinde rein, innere Konflikte, Konflikte zwischen zwei Personen, zwischen Personengruppen. Und ich dachte, Mensch, mir ist es noch nie so aufgefallen, dass eigentlich die Bibel auch ein Buch der Konflikte ist. Unzählige Konflikte, die dort beschrieben werden. Und ich möchte heute mit euch, wobei ich komme noch erst auf die Konfliktdefinition, weil ich dachte, ich möchte mal gucken, was sagt denn die Wissenschaft dazu? Ja, was ist denn überhaupt ein Konflikt? Ist denn das alles ein Konflikt oder was auch nicht? Sie sagt, ein Konflikt ist ein Prozess der Auseinandersetzung. Dabei treffen unterschiedliche Einstellungen, Erwartungen, Interessen, Meinungen, Wertvorstellungen oder Ziele verschiedener Parteien aufeinander. Und sie definiert zwei Arten von Konflikten. Das ist einmal der soziale Konflikt, also zwischen zwei Menschen oder zwischen zwei Parteien, und sozusagen ein innerer Konflikt, wo ich eher mit mir selbst kämpfe. Ja? Ich möchte mich aber aktuell eher auf diese sozialen Konflikte, also zwischen Parteien, zwischen Menschen konzentrieren. Das soll sozusagen das Thema heute sein. Und ich möchte euch herausfordern, jetzt gerade mal darüber nachzudenken und eine Minute auszutauschen mit eurem Nachbarn. Was für ein Konflikttyp bist du? Siehst du dich eher ganz links? Ich mag keine Konflikte und vermeide sie eher. Oder bist du eher so im rechten Spektrum zu finden? Ich liebe Konflikte und gehe gerne in sie rein und kann gut damit umgehen, wenn ich in Konflikten lebe. Eine Minute, einfach mal kurz austauschen und dann geht's weiter. Okay, die eine Minute ist vorbei, aber es ist ein guter Austausch. Ich bräuchte so ein Glöckchen. Kling. Ja, schön. Ich hoffe, ihr habt mal kurz mit eurem Gegenüber über das Thema sprechen können. Heute möchte ich euch mit euch zusammen mir den Urkonflikt angucken. Und das ist 1. Mose 3. Und bevor wir in den Text einsteigen, möchte ich mit euch den Kontext angucken. Wir haben in dieser Geschichte 1. Mose 3 mehrere Akteure. Es ist einmal Gott, der darin vorkommt. Dann Adam und Eva und die Schlange. Und von der Schlange heißt es, sie ist listiger als alle Tiere auf der Erde. Und als ich mich mit diesem Vers auseinandergesetzt habe, hätte ich schon fast eine ganze Predigt daraus machen können. Aber darum geht's ja heute nicht. Ich musste mich fokussieren. Adam und Eva, Gott hatte sie geschaffen. Erst den Adam, dann hatte er Adam gesagt, hör mal, hier, das ist für dich, das ist dein Bereich, optimal, super gut. Der Garten Eden, Du kannst von allem essen, nur dieser eine Baum, der ist für dich tabu. Er hat Eva geschaffen aus der Rippe von Adam, damit Adam einfach Gemeinschaft hat. Und es war sehr gut. Alles war da drin sehr gut. Die Tiere, die haben sich darin bewegt. Man merkt, also für Eva war es scheinbar nichts Komisches, dass die Schlange sie anspricht. Also sie konnten wahrscheinlich irgendwie auf irgendeine Art kommunizieren. Genau, und der Garten Eden war das Territorium, wo sie sich befunden haben. Und dann gab es noch Satan, der irgendwie in dieser Geschichte, er kommt nicht vor, aber er spielt trotzdem eine Rolle da drin. Es wird von ihm mehrfach gesagt, dass er die alte Schlange ist, aber es ist nicht eindeutig klar, ob Satan jetzt in Person einer Schlange da drin war oder ob er das Tier irgendwie gesteuert hat oder wie auch immer. Das ist einfach nicht, wird nicht ersichtlich. Da können wir drüber spekulieren, aber ich glaube, es macht keinen Sinn. Gott spricht die Schlange ganz direkt an und sagt nicht, du Satan, der da in der Schlange sich befindet, so, ne, sondern, also das sind die Akteure, das ist dieses Umfeld, in dem wir uns jetzt befinden, wenn wir in die Geschichte einsteigen. Und ich möchte mit euch zusammen die Verse 1 bis 6a lesen. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Da sprach die Schlange zur Frau, von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen, aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, wo ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre, dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Der Konflikt ist noch nicht da, aber der Konflikt bahnt sich an. Und ich möchte mit euch jetzt in dem ersten Teil gucken, was sind die Aspekte, die das dazu führen, dass dieser Konflikt entsteht? Und der erste Punkt ist die Frage des Gottesbildes. Wir hatten schon im Thema, im Bereich dem Thema Jüngerschaft, darüber gesprochen, als ein Fundament, das wir im Leben brauchen, ist ein gesundes und gutes Gottesbild. Und es ist genau an dieser Stelle, greift die Schlange an. Meinst du wirklich, dass Gott es gut mit euch meint? Er enthält euch doch etwas vor. Und deswegen die Frage auch an mich. Weiß ich, dass Gott mich liebt und mir niemals etwas vorenthalten würde, was gut für mich wäre? Der mir weite Räume öffnet und mich an seinem Reichtum teilhaben lässt, weiß ich das wirklich innen drin? Denn dann kann ich mich auch ebenso großzügig sein, mit anderen teilen, darauf vertrauen, dass ich selbst genug zum Leben habe. Wir können Grenzen akzeptieren, die uns gesetzt sind. Und die Freiheit und Großzügigkeit Gottes genießen. Und dabei müssen wir uns nicht angstvoll auf das stürzen, was sich uns bietet, sondern können gelassen uns an dem erfreuen, was wir haben und können uns auch an dem erfreuen, was Gott anderen geschenkt hat. Wenn das aber nicht so ist, dann werden wir anfangen, überall zu gucken. Oh, das muss ich mir noch greifen, weil ich habe niemand, der sich um mich kümmert. Ja, In der Corona-Krise hat man das unglaublich gemerkt, wie die Menschen anfangen, nach allem zu greifen, was ihnen Sicherheit gibt. Schlägereien, Konflikte im Supermarkt ums letzte Mehl oder ums Klopapier ist im Grunde genau diese Ursache. Sie haben niemand, wo sie wissen, der kümmert sich um mich. Der gibt mir genauso viel, wie ich brauche, nicht mehr und nicht weniger. Und deswegen ist das auch bei uns, also müssen wir vorsichtig sein, wenn wir in Konflikte gehen. Wie ist es mit meinem eigenen Gottesbild? Ist das vielleicht etwas, was dazu führt, dass ich mich gerade in was reinstütze, wo ich eigentlich merke, ich habe ein Bedürfnis, was gerade nicht erfüllt wurde? Ursache 2. Kleine Verdrehungen oder Übertreibungen. Worte stehen am Anfang jedes Konfliktes. Und wenn wir uns den Text ganz genau angucken, ich habe das hier gesagt, fängt die Schlange mit einer kleinen Übertreibung an. Ne? Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Sie weiß was, wahrscheinlich schon, was Gott gesagt hat. Aber es ist eine ganz kleine, fast unmerkliche Übertreibung. Und wisst ihr, was Eva macht? Sie setzt sich auf den gleichen Zug. Denn was sie sagt, Gott hat gesagt, esst nicht davon, okay, ja, und rührt sie auch nicht an. Hat Gott das gesagt? Nee. Habe ich hier drin stehen. Von jedem Baum darfst du essen, ne? Aber von dem Baum sollst du nicht essen. Wir müssen unglaublich auf unsere Worte aufpassen. Es passiert so schnell, dass wir ein bisschen übertreiben. Ein bisschen verdrehen, ein bisschen die Geschichte interessanter machen. Und es ist wie ein Zündholz. Ich habe ein interessantes Beispiel gehört, das möchte ich euch noch mitgeben. Stell dir ein Haus vor mit vielen schönen Räumen. Es ist definitiv ein Unterschied, ob jemand sagt, ihr dürft alle Räume dieses Hauses betreten und nutzen, außer diesen einen Raum, der ist nur für mich, oder ihr dürft keinen Raum dieses Hauses betreten. Aber das genau ist die Übertreibung, die die Schlange macht, ne? Und die Eva, die setzt sowas da entgegen wie, doch, wir dürfen in alle Räume gehen, nur bei dem einen, da dürfen wir nicht einmal auf dem Flur entlang gehen. Ja, wir dürfen die ganze Etage nicht betreten, ne? Also es ist einfach nur mal im Kontext von Räumen im Grunde diese Diskussion. Also da müssen wir unglaublich aufpassen, wenn wir in Konflikte gehen, was sagen wir, was sagen wir nicht? Wo übertreiben wir vielleicht ein bisschen? Denn das ist direkt ein Zündholz, dass der Konflikt oder kann ein Zündholz sein, dass der Konflikt noch weiter eskaliert. Letzter Punkt in dieser Vorgeschichte. Ich habe es überschrieben mit Motive des Herzens. In 1. Mose 3, Vers 6a, und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Das sagt uns die Bibel ja nicht, also das spricht sie ja nicht aus, sondern wir sehen da einen Blick in das Herz von der Eva. Und wenn wir das jetzt mal auf uns vielleicht übertragen, dann könnten wir drei Aspekte darin sehen. Ich habe sie da in Gelb, in Grün und in Blau gemacht. Die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre. Und ich habe gesagt, es ist die Speise, es ist Geld, es ist Materielles. Es ist das, was ich zum Leben brauche. Und was brauche ich denn zum Leben? Was reicht aus? Und wo fängt's an, dass ich sage, Ja, das brauche ich aber auch noch. Und das auch noch. Und das auch noch. Und wo entzünden sich dann in Familien auf einmal Erbstreitigkeiten? Wo entzünden sich auf einmal zwischen Geschäftspartnern Streitigkeiten um das Geld? Und ja, man merkt einfach ganz schnell, dass dieses Materielle oft in unserem Herzen ein Motiv sein kann, das einen Konflikt entzündet. Wie viele Konflikte, also auch Kriege, gehen eigentlich um Ressourcen, um Öl, um Land, Getreide, was auch immer. Das als Zündmittel für einen Konflikt dient. Eine Lust für die Augen. Es sind Verlockungen, es sind das Schöne, das, was einen reizt. Auch Luxus, Genuss, Extravagantes. Ein Motiv, wo hier vielleicht Männer und Frauen sehr unterschiedlich ticken. Ich meine, das mussten wir bei uns auch lernen. Wir hatten früher, zumindest bei uns zu Hause, jetzt nicht übermäßig Geld, aber es ging uns nie schlecht. Bei Dagi war es ja durch Trennung, durch Insolvenz des Vaters einen ganz anderen Charakter zum Geld, wo sich auf einmal sehr oft Konflikte entzündet haben, weil der eine sagte, dass ich habe mir keine Gedanken gemacht und irgendwas gekauft und sie war einfach sehr viel sparsamer und sagte so, nee, das brauchen wir doch gar nicht. Wo man erstmal so übereinkommen musste und sagen musste, wie leben wir denn das jetzt? Welche Wege finden wir denn, mit unserer Unterschiedlichkeit da zurechtzukommen? Kann auch das Thema, natürlich Lust der Augen, ist bei Männern auch sehr oft sexuelle Themen, ja? Wie gehe ich damit um? Wie gehe ich damit auch in der Ehe um? Bei Frauen vielleicht auch eher das Thema, kenne ich mich jetzt nicht so aus, aber dass man halt irgendwelche Stati zeigen muss gegenüber anderen. Also es ist ein Aspekt, dieses, das uns auch in Konflikte führt und wo wir aufpassen müssen, wie tickt mein Herz, wie tickt unser Herz denn? Und das Dritte, begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Ihr werdet sein wie Gott. Ihr werdet so weise sein wie Gott. Und das Thema Macht als im Grunde jede Form, die irgendwo in Konflikten vorkommt. Ja? Wer hat jetzt Recht? Wer hat die Macht? Also drei Aspekte des die in uns abspielen und Feuer für Konflikte sein können. Und wo wir uns immer wieder überprüfen müssen, ist das etwas, was mich gerade betrifft? Bin ich deswegen in einem Konflikt drin, weil ich mich hier irgendwo verrannt habe? In der Vorbereitung ist mir dann auch aufgefallen, es sind genau die gleichen Aspekte, die der Satan an Jesus ausprobiert. Ja? Wenn wir uns Lukas 4 angucken, das, was ich zum Leben brauche, mach doch aus den Steinen Brot, das brauchst du doch. Ja? Nein, brauche ich nicht. Der zweite Aspekt. Ich zeig dir alle Reiche, bete mich an und dann gebe ich sie dir. Macht. Du kriegst meine Macht. Dritter Aspekt. Stell dich doch oben auf die Zinne. Lass dich öffentlich hier runterfallen, damit alle sehen, wie toll du doch bist. Dass die Engel dich beschützen werden. Extravaganz. Und wie reagiert Jesus drauf jedes Mal? Stellt sich ihm entgegen mit einem Wort Gottes. Gehen wir mal weiter im Text. Und sie nahm von seiner Frucht und aß, und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. Zum allerersten Mal kommt Adam auf einmal vor. Und ich habe mich gefragt, als ich das gelesen habe, steht er die ganze Zeit neben ihr und macht nichts? Schlechtes Bild, Adam, schlechtes Bild. Es kommt aber nicht ganz deutlich davor. Ne? Also zu dem Zeitpunkt steht er auf jeden Fall neben ihr. Ne? Und er macht aber nichts. Er ist in Passivität gefangen. Aber was mich eigentlich dieser kleine Halbsatz gelehrt hat, ich habe es mit der Point of No Return. Ich weiß nicht, ob euch dieser Begriff etwas sagt. Den gibt es auf verschiedenen Ebenen. In der Fliegerei ist das, dass das Flugzeug, dieser Point of No Return beim Starten, so eine Geschwindigkeit erreicht, dass es bis zum Ende der Landebahn nicht mehr stoppen kann. Also sie können jetzt nicht mehr zurück. Das ist der Point of No Return bei einem Flugzeugstart. Sie müssen jetzt Gas geben und starten und dann, wenn sie einen Notfall haben, direkt wieder landen. Was ich damit eigentlich sagen will, an dieser Stelle, in diesem Konflikt, ist genau so ein Point of No Return. Es passiert gerade etwas, das einen Bruch bringt, der nicht mehr einfach so eben schnell wieder gerade gebogen werden kann. Dieser Bruch, der da passiert, der kostet Gott alles, um den wieder gerade zu biegen. Und uns hält er schon quasi 6000 Jahre in Atem. Ja, und wir müssen uns auch bewusst sein, dass in Konflikten solche Punkte passieren können. Da passieren Verletzungen, die ich nicht mal ebenso schnell wieder mit dem Mantel der Vergebung gut machen kann. Deswegen müssen wir einfach vorsichtig sein, wenn wir in Konflikte reingehen und wenn wir auch verschiedene Schritte in Konflikten gehen. Ist das vielleicht so ein Point of No Return in meinem Konflikt? Lasst uns einfach darauf achten und dann entsprechend vorsichtig vorgehen. Was sind die Folgen von dieser Aktion? Ich möchte gern mit euch weiterlesen. Da wurden ihnen beiden die Augen auch geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schurze. Und sie hörten die Stimme Gottes, des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes, des Herrn, hinter den Bäumen des Gartens. Da rief Gott der Herr den Menschen und sprach, wo bist du? Und er antwortete, ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt. Darum habe ich mich verborgen. Der erste Aspekt dieses Konflikts ist das Thema Angst. Und ich weiß nicht, alle Eltern kennen das ja. Die Kinder haben irgendwas verbrochen und sie verkriechen sich erstmal. Ja, in ihrem Zimmer oder sonst wo. Aber auch selbst wir Erwachsenen agieren in Konflikten oft mit dem Fluchtmechanismus. Ich habe mich bei mir selbst gefragt, warum mache ich das vielleicht auch manchmal, dass ich dann eher den Leuten aus dem Weg gehe oder weglaufe. Ein Konflikt ist natürlich nichts Angenehmes. Es macht nicht Spaß, da drin zu sein. Also ist das schon mal natürlich. Aber als ich mich dann auch so ein bisschen durch Literatur gelesen habe, kam es halt oft auch so, dass wenn ich als Kind erlebt habe, wie meine Meinung, das, was ich geäußert habe, beantwortet wurde mit Ignoranz oder mit Liebesentzug oder aber sogar mit Gewalt, dann bin ich geprägt in solchen Konflikten, eher die Flucht anzutreten. Wenn ich sowas bei mir merke, muss ich wirklich auch schauen, dass ich das mit Gottes Hilfe geheilt bekomme, weil sonst wird das immer in mir drin sein und ich werde so agieren in Konflikten. Und dass Weglaufen keine Lösung eines Konfliktes ist, sollte uns als Erwachsene ja schon eigentlich klar sein. Und trotzdem verhalten wir uns so. Deswegen das Thema Angst, muss sich jeder die Frage stellen, wie gehe ich in Konflikten wirklich damit um? Bin ich da jemand, der sich eher verdrückt, verzieht? Es war in dem Kontext von dem Artikel, den ich gelesen habe, ging es halt auch oft im Kontext von Mann und Frau, ja, dass wir als Männer oft uns auch unterlegen fühlen den Waffen unserer Frauen, die einfach sehr viel besser bewandt sind, vielleicht im Reden, ja, kann ich zumindest von meiner Frau sagen, die in Diskussionen, das ist schon schwierig, dann manchmal gegen sie anzukommen, ja. Aber das meine ich jetzt nicht böse, sondern ich muss halt Wege finden, das zu äußern, ja. Ich muss halt Wege finden, zu sagen, so, stopp, hier an der Stelle, ich bin vielleicht nicht ganz so spontan, kann die auf das jetzt nicht direkt was antworten. Ich brauche mal ein paar Minuten Zeit, um darüber nachzudenken, und dann können wir weiter diskutieren. Also deswegen, wir müssen Wege finden, mit dieser Angst, die auf unterschiedlichen Ebenen sind, umzugehen. Das zweite Thema, lese ich weiter. Da sprach er, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe? Du solltest nicht davon essen? Da antwortet der Mensch, die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, die gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach Gott, der Herr, zu der Frau, warum hast du das getan? Die Frau antwortete, die Schlange hat mich verführt. Da habe ich gegessen. Das zweite Problem ist in Konflikten oft das Thema Schuld. Und es ist natürlich das Thema eigentlich der Menschheit. Wie gehe ich mit Schuld um und wo kommt Schuld hin? Das Interessante hier ist, und das passiert uns ja auch immer wieder, der andere ist schuld. Nee, der Umstand ist schuld. Nee, meine Lebenssituation ist schuld. Ich kann halt nicht anders. Also wir schieben die Schuld halt auf den Nächsten. Und das ist genau, was Adam und Eva ja auch machen. Die Eva ist schuld. Nee, Gott, du bist schuld eigentlich. Ja? Aber wie gehen wir mit Schuld in Konflikten um? Das Problem ist, wenn wir die Schuld nämlich auf den Nächsten schieben, erweitert sich der Konflikt. Eigentlich war der nur zwischen Gott und den Menschen. Jetzt hauen auf einmal sich die Menschen gegenseitig einen noch auf den Kopf und gleichzeitig auch noch den Tieren. Ja? Also wir merken, wie so ein Konflikt durch Schuld an den Nächsten schieben auf einmal auch wieder dazu führt, dass sich dieser Konflikt ausbreitet und wir eigentlich gar keine Ahnung mehr haben, wo lag denn jetzt die eigentliche Ursache des Problems. Ich möchte mir den Text jetzt nochmal angucken und gucken, wie Gott handelt. Man könnte ja sagen, Mensch Gott, wo bist du denn gewesen jetzt? Die erste Hälfte wurde nur über dich gesprochen, da warst du gar nicht auf dem Plan. Ja, die ersten 6 Verse da, dann passiert's, oder 7 Verse. Und erst jetzt kommst du. Ein bisschen zu spät, oder nicht? Aber ich fand die Sache von der Johanna so ein bisschen auch Steilvorlage, weil genau das ist der Punkt. Gott beschützt uns nicht und will uns auch nicht vor jedem Konflikt beschützen. Denn Konflikte sind nicht per se schlecht. Das soll nicht die Aussage von heute sein, sondern Konflikte helfen uns auch, unsere Beziehungen zu vertiefen. Sie helfen uns auch, dran zu wachsen, wenn wir sie auf die richtige Art und Weise führen. Ja, wenn die Eva gesagt hätte, Moment, liebe Schlange, ich weiß nicht so ganz genau, du bringst mich gerade etwas in Unsicherheit, ich muss nochmal beim Adam nachhören, was hat Gott denn wirklich gesagt? Dann merkt man auf einmal, da schärft sich das Wissen, da schärft sich das Verständnis, da wird die Beziehung intensiver, anstatt eher auseinanderzutreiben. Das Schöne bei Gott ist, er geht nicht in die Schmollecke und sagt, liebe Menschen, ich bin jetzt sowas von euch enttäuscht. Ich habe euch die besten Umfeld geboten. Ich habe euch die besten Früchte. Ihr habt alles. Und jetzt geht hin, wo der Pfeffer wächst. Macht, was ihr wollt. Ich habe keinen Bock mehr auf euch. So ist gerade Gott nicht. Er geht aktiv in Konflikte hinein. Ja, ihr seht hier, sie hörten die Stimme Gottes. Der hat scheinbar mit den, keine Ahnung, Tieren gesprochen oder vor sich hingebrabbelt. Ich weiß es nicht, steht da auch nicht, was Gott geredet hat, aber vielleicht hat er auch einfach gepfiffen oder er ging einfach durch den Park, durch den Garten und redete irgendwie mit wem. Und dann siehst du, seht ihr, er ruft, er spricht, er spricht, er spricht. Er geht aktiv in diesen Konflikt rein. Und ich dachte so, Mensch, wenn meine Kinder was gemacht haben, wo ich gesagt habe, ganz einfach, ihr sollt das nicht tun, dann merke ich, wie bei mir auch oft so ein gewisser Zornespegel. Und dann spreche ich nicht mehr so freundlich, sondern ich gehe schon meistens dann eher auf 180 und ja. Und ich dachte so, du bist gerade unglaublich verletzt worden, Gott. Aber trotzdem sprichst du ganz normal mit den Menschen. Und er fragt erstmal nach. Und das fand ich halt auch so cool, wenn wir das uns angucken. Wo bist du? Wer hat dir gesagt? Hast du das gemacht? Warum hast du das getan? Es ist kein so ein, er wusste doch alles, er brauchte sie doch nicht zu fragen. Das ist im Grunde doch überflüssig, Gott. Aber er macht's ja nicht für sich. Er macht's ja für die Menschen. Er guckt bei den Fragen nicht auf sich. Das hat er sowieso alle schon gesehen und weiß es. Aber er möchte den Menschen eine Chance geben, mal darüber zu nachzudenken, was sie gerade gemacht haben. Und das finde ich so liebevoll und so gnädig, wie er in diesem Konflikt agiert. Und noch ein letztes. Er fragt natürlich nicht nur, sondern er sagt auch ganz klar Konsequenzen. Und das kommuniziert er sehr klar und deutlich. Aber, und die Konsequenzen treffen natürlich die Tiere, also die Schlange, sie treffen Adam und sie treffen Eva. Aber wie soll ich sagen, diese Konsequenzen treffen Gott selbst am meisten. Den ersten Satz sagt er zur Schlange. Und den zweiten Satz sagt er hier, er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm in die Ferse stechen. Und es ist eine ganz klare Prophezeiung, wo es mit Jesus hingeht. Und ich finde das so krass, wie Gott wirklich im zweiten Satz der Konsequenzen eigentlich sich selbst damit am meisten bestraft. So lieb, so gnädig ist er mit uns Menschen. Als ich das so mir nochmal so aufgefallen ist, dachte ich so, Mensch, du bist so ein großer Gott. Was haben wir es gut, dass wir dich haben? Sie müssen eigentlich sterben. Stattdessen sterben zwei Tiere wahrscheinlich für die Felle, die sie anziehen. Vers 21. Und er bekleidet sie. Trotz der Konsequenzen ist er immer noch liebevoll und fürsorglich für seine Menschen, für seine Kinder. Und eine Sache macht er dann doch. Und zwar, er sagt ganz klar, ich möchte euch jetzt nicht dieser Versuchung aussetzen, nochmal mit dem Baum des Lebens. Denn auch wenn sie davon essen würden, dann wäre es um sie geschehen. Dann wären sie ewig von mir getrennt. Und ich hätte keine Chance mehr, mit ihnen zusammenzukommen. Und an der Stelle sehen wir auch ganz klar, wie Gott uns beschützt. Adam und Eva beschützt. Weil ihm das einfach wichtig ist. Ob Adam und Eva das zu dem Zeitpunkt erkannt haben, weiß ich nicht. Aber für mich war das, wo ich sag, so sollten wir uns in Konflikten mehr verhalten. So wie Gott da als Prototyp sich mit uns, mit Adam und Eva verhält. Ich möchte gern zum Ende kommen. Und nochmal so ein bisschen zusammenfassen. Also Zünder für Konflikte haben wir gesehen. Es können ein falsches Gottesbild sein. Es können Worte sein, Übertreibungen, Verdrehungen und die Motive, die in unserem Herzen stattfinden. Das können Zünder sein. Dann kann es sein, dass in Konflikten zu Situationen kommt, die wir nicht mehr so einfach rückgängig machen können. Und wir einfach sehr vorsichtig sein müssen mit jeder Eskalationsstufe in diesem Konflikt. Ich habe geschrieben, aus schlechten Konflikten können Angst, Ängste und Schuld entstehen. Aber, und das ist ein tolles aber Gott geht aktiv mit Konflikten um. Er sucht nach den Ursachen. Er ist klar in der Kommunikation und Konsequenzen, aber in allem trotzdem liebevoll und gnädig. Super, dass wir so einen Gott haben. Und ich bin mit dem Konfliktethema noch nicht fertig. Da gibt es noch so viel zu entdecken. Wenn ihr Interesse habt, würde ich dann irgendwann mal noch eine weitere Predigt vor oder mehrere Predigten. Also wenn ich das so sehe, Konflikte und Gefühle, das ist 1. Mose 4, total interessantes Thema. Konflikte über Recht und Unrecht, über richtig und falsch, da gibt's in Nehemia Konflikte, da gibt's in Apostelgeschichte Konflikte. Das Thema Vergebung und Konflikte ist auch sehr interessant, wenn Schuld da passiert ist, aber es ist, die Vergebung ist nicht das Allheilmittel, das löst keine, also die Vergebung löst keine Konflikte. Es gibt so eine Konflikttreppe, das ist aus einem Führungskräfteseminar, was ich mal mitgemacht habe. Ich habe auch während der Vorbereitung mal einen Fragebogen gefunden, wo man so sich noch mehr in die Tiefe analysieren kann, was für ein Konflikttyp bin ich, das könnte ich auch mal verteilen. Und wenn ihr noch Interesse habt an anderen Fragen, also sagt, kannst du mal das Thema Konflikte und dieses und jenes da auseinandernehmen, dann meldet euch einfach bei mir. Ich würde dann gucken, wann der nächste Termin irgendwann mal frei ist und dann nochmal so ein Konfliktethema dann einbauen, wenn das dran ist. Wenn ihr sagt, nö, reicht, dann könnt ihr das auch gerne zurückmelden. Dann brauche ich auch keine weiteren Konfliktpredigten halten. Ich möchte aber nicht damit abschließen, sondern mit 4 Fragen. Welche Situationen fallen mir ein, wo Worte und Übertreibungen oder Verdrehungen einen Konflikt hervorgebracht haben? Also es ist für euch selbst zum Nachdenken. Ich möchte gleich einfach ein Musikstück abspielen. Das ist in der Präsentation drin. Da musst du einfach nur den Dings ausmachen, dass ihr einfach da Zeit habt. 4 Minuten geht es, darüber nachzudenken. Wo habe ich die Kräfte von materiellem Genuss und Macht schon erlebt? Habe ich mich schon einmal versteckt und wie bin ich aus diesem Versteck wieder herausgekommen? Wo ist mir Schuld bewusst? Sei es, mir ist etwas zugefügt worden oder ich habe jemandem etwas zugefügt, die es vielleicht noch zu klären gibt. Ich würde euch einfach einladen, jetzt bei dem Lied darüber nachzudenken, wenn Gott euch etwas zeigt, wo ihr sagt, ja, da brauche ich vielleicht Gebet oder hier brauche ich Unterstützung, meldet euch einfach und oder wenn ihr was gezeigt bekommt, hier muss ich dran arbeiten, dann macht das. Gott freut sich darauf, wenn wir mit ihm zusammen an Konflikten arbeiten, an unserer Fähigkeit, mit Konflikten umzugehen.